Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Humor ist, wenn man trotzdem lacht oder, also so ähnlich auf jeden Fall.
Ich glaube, man tut gut daran, vieles mit Humor zu sehen. Ich glaube, sonst wird man hier zu deprimiert. Es kommt irgendwie ganz viel aufeinander und das habe ich noch nie erlebt. Ist schon Wahnsinn.
Paul Druckssesser spielt im deutschen Handballteam bei der Europameisterschaft. Und es gibt eben 11 Spieler aus diesem Team, die aktuell positiv getestet sind auf Corona. Keine andere Mannschaft hat so damit zu kämpfen wie die Deutschen. Norwegen zum Beispiel. Gegen die geht's am Freitagabend. Die hatten die ganze EM über überhaupt noch gar keinen einzigen Corona-Fall. Ja, dann muss man es wohl mit Humor nehmen, ne? Nur wie gut funktioniert das am Ende für die Spieler? Also kriegen die das hin vom Kopf? Das ist eins unserer Themen im frischen Podcast vom Update am 21. Januar. Und wir sprechen über den Hashtag Frauen beim Arzt. Geht ja schon ein paar Tage durch Social Media. Da berichten Frauen darüber, wie sie in Praxen oder im Krankenhaus behandelt worden bzw. eben nicht ernst genommen worden sind. Und es gibt auch Frauen, die davon berichten, dass es sexuelle Übergriffe gegeben hat. Michael Wollring, der ist Neurologe und wir haben ihm mal ein paar Beispiele geschildert.
Als erstes muss ich sagen, macht mich das schon etwas betroffen, dass es immer noch so viele solcher Situationen gibt. Ein super wichtiges Thema und es hören sich, glaube ich, auch nicht alle so gerne an. Und umso wichtiger ist es, dass man darüber spricht.
Empathisch sein, aufmerksam sein gegenüber den Patientinnen. Klar, das ist wichtig, aber es gibt eben Grenzen. Wir gucken, wie die eingehalten werden können und wohin man sich wenden kann, wenn sie überschritten werden. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Kommt eine Frau zum Arzt? Ja, das klingt jetzt wirklich wie der Anfang von einem richtig, richtig schlechten Witz, ist aber ziemlich ernst. Unter dem Hashtag Frauen beim Arzt schildern seit einigen Tagen schon sehr viele Menschen übergriffige, sexistische, zum Teil auch gewaltvolle Erfahrungen, die sie gemacht haben in Praxen oder Krankenhäusern. Und auch wir von Deutschlandfunk Nova haben sehr viele Nachrichten dazu von euch bekommen. Caro Bredendieck bei uns aus dem Team, du hast dich heute den ganzen Tag mit diesem Thema beschäftigt und dir auch viel von dem durchgelesen, was uns da erreicht hat.
Ja, um jetzt mal so ein paar Beispiele zu geben. Eine Hörerin hat uns geschrieben, dass sie ein Beratungsgespräch beim Hausarzt hatte und der hat dann auf einmal angefangen, sie am Rücken zu massieren zum Beispiel. Eine andere hatte gerade 8 Rollen Watte im Mund. Da macht der Arzt ihr dann auf einmal Komplimente über ihre schöne Kiefermuskulatur, hat die Handschuhe ausgezogen und ihr über die Wange gestreichelt. Und wieder eine andere war mit Bandscheibenvorfall beim Arzt, sagt zudem, ich habe ein bisschen Angst, auf die Liege zu gehen, vielleicht komme ich nicht mehr hoch. Und dann hat der Arzt wohl gesagt, ach, dann lege ich mich einfach dazu.
Ja, das sind jetzt 3 Beispiele, wo ich ganz ehrlich jetzt hier gestanden und echt mit den Augen gerollt habe. Also es ist ja gerade in Fällen, wo man den Eindruck hat, so, ne, dem Arzt ist komplett klar, was er da tut und macht es aber trotzdem. In anderen Fällen ist es vielleicht auch eher, weiß ich nicht, ungeschicktes Verhalten, fehlende Empathie. Und ich kann mir eben auch vorstellen, dass es ja eben auch manchmal ein ganz schmaler Grat ist. Also ich als Patientin, ich freue mich ja auf der einen Seite, wenn ein Arzt fürsorglich ist und empathisch und auch persönlich auf mich eingeht. Aber es gibt natürlich Grenzen.
Genau, aber die sind vielleicht auch für jeden woanders, beziehungsweise es ist auch sehr situationsabhängig, hat mir Michael Wollring gesagt, der ist Neurologe.
Es ist und bleibt ja so, dass das Gespräch, das man zwischen Arzt und Patientin oder Ärztin und Patientin führt, dass das ja immer total asymmetrisch ist und dass alles, was man sagt, auch aus der anderen Perspektive total anders sich anhören kann. Das zum Beispiel, wenn man irgendwas sagt, um ein Gespräch aufzulockern oder eine Verbindung herzustellen, dass das halt als distanzlos oder zumindest distanzgemindert wahrgenommen werden kann.
Also nicht in allem steckt von Arztseite aus eine böse Absicht. Das sollte natürlich auch klar sein, ganz im Gegenteil. Aber gerade weil es solche und solche Situationen gibt, ist es zum Beispiel so, dass die Ärztekammer ihren Mitgliedern tatsächlich explizit empfiehlt, dass bei bestimmten Behandlungen eine zweite Person anwesend sein sollte, eine medizinische Fachangestellte zum Beispiel. Und wenn es eine Patientin ist, dann auch eine weibliche. Einfach damit sich die Patientin wohler fühlt, aber gleichzeitig halt auch der Arzt abgesichert ist.
Wie sieht das denn eigentlich aus dann in der Ausbildung? Spielt dieses ganze Thema im Medizinstudium eine Rolle?
Mein Eindruck ist, früher nicht so, heute schon, aber kommt auch ein bisschen drauf an, wo man studiert, weil die Unis da unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Der Neurologe Michael Wollring, der ist so Anfang 30, hat einen Teil seines Studiums in Berlin gemacht und er meinte, da haben sie so die Arzt-Patienten-Kommunikation richtig geübt, also Situationen durchgespielt und überlegt, wie kann ich das handeln, sodass meine Patientin, mein Patient sich wohlfühlt. Und er hat mir gesagt, da geht es auch um kleine Dinge, die erstmal naheliegend klingen, aber vielleicht es doch nicht so sind.
Wie wenn man als männlicher Arzt einer weiblichen Patientin nah gegenüber sitzt, um was zu untersuchen, zum Beispiel irgendwie im Gesicht oder so, dass man in so einer Situation die Patientin nicht die Beine spreizen lässt und sich sozusagen so dazwischen drängt oder klemmt oder wie auch immer. Oder dass man, wenn eine Untersuchung viel Körperkontakt bedeutet, dass man das vorbereitet, indem man irgendwie Körperkontakt irgendwie schon mal an unkritischen Stellen anfängt und das auch natürlich mit Ansagen versieht.
Also sagt, Achtung, ich berühre Sie jetzt da und da und zwar aus dem und dem Grund.
Verstehe. Wenn ich jetzt aber was erlebe, wo ich schon merke, das verunsichert mich, ja, oder ich merke so das Gefühl im Bauch, das ist einfach verkehrt gerade. Wohin kann ich mich denn dann wenden bei solchen Fragen oder eben auch Beschwerden?
Da gibt es mehrere Optionen, kommt drauf an. Also du kannst zur Geschäftsführung des Krankenhauses gehen zum Beispiel oder dich an die zuständige Ärztekammer wenden in deiner Region. Denn die sind dafür zuständig, dafür zu sorgen, dass die ÄrztInnen sich an die Berufsordnung halten und in der steht, dass bei jeder Behandlung die Menschenwürde und die Achtung gewahrt werden muss. Allerdings geht so eine Beschwerde bei der Ärztekammer nicht anonym. Das heißt, wenn man erstmal niedrigschwellig eine Beratung sucht, dann kann man sich auch an die unabhängige Patientenberatung wenden. Das ist eine Hotline, die wird auch von der Bundesregierung gefördert. Da kann man auf jeden Fall mal so Fragen stellen auch oder sich psychologisch beraten lassen.
Und je nachdem, was man erlebt hat, kann man natürlich auch direkt zur Polizei gehen. Übrigens auch als Mann, denn auch männliche Patienten machen solche Erfahrungen. Wir haben uns heute aber eben mal auf die Frauen konzentriert. Aber über das Thema werden wir in Deutschlandfunk Nova sicherlich nicht zum letzten Mal berichtet haben. Caro Bredendieck war das für euch. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Das Missbrauchsgutachten, das gestern vorgestellt worden ist, belastet den ehemaligen Papst Josef Ratzinger schwer. In mindestens 4 Fällen soll er damals, als er noch Erzbischof von München war, nichts getan haben für die Betroffenen von sexualisierter Gewalt und auch nichts gegen die Kleriker, die damit zu tun hatten. Wolfgang Rothe ist römisch-katholischer Priester und selbst Betroffener von sexualisierter Gewalt in der Kirche. In seinem Buch Missbrauchte Kirche hat er darüber geschrieben und uns interessiert jetzt seine Perspektive auf das aktuelle Gutachten. Herr Rothe, wie haben Sie dieses Gutachten, das gestern vorgestellt wurde, wahrgenommen? Ist das ein hoffnungsvolles Zeichen gewesen für Sie oder dann doch eher der Tropfen auf dem heißen Stein?
Ja, es war zunächst mal wieder ein Blick in tiefe Abgründe hinein. Abgründe, die man vielleicht am besten mit einem in der Theologie ein wenig aus der Mode geratenen Wort als Hölle bezeichnen könnte, wobei in dieser Hölle nicht die Täter, sondern die Geschädigten, die Gepeinigten sind. Ich habe die Vorstellung des Gutachtens gestern verfolgt. Einerseits das, was wir da gehört haben, war größtenteils zu erwarten. Andererseits hat es mich aber auch wiederum sehr erschüttert zu hören, dass Betroffene von Missbrauch in der Kirche bis in die allerjüngste Vergangenheit hinein auf Hindernisse und Vorbehalte seitens der kirchlichen Verantwortungsträger gestoßen sind. Betroffene wurden, das steht wörtlich im Gutachten, als Bedrohung erlebt. Und genau das habe ich in der Kirche auch erlebt.
Sie sind selbst Betroffener von sexualisierter Gewalt in der Kirche. Trotzdem sind Sie ja aber eben dieser Institution treu geblieben. Sie arbeiten weiter als Pfarrvikar in München, Freising in der Diözese. Wieso haben Sie diese Entscheidung getroffen?
Für mich persönlich hat sich diese Frage von Anfang an gestellt, als ich erlebt habe, dass die Kirche keineswegs die heile Welt ist, als die ich sie in meiner Kindheit und Jugend erlebt habe. Und ich muss mir auch heutzutage jeden Tag aufs Neue selbst die Frage stellen, ob ich meine Mitgliedschaft und meine Tätigkeit in der Kirche tatsächlich mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Es ist ein gewisses Trotzdem, was darin zum Ausdruck kommt. Ich hätte kein gutes Gefühl dabei, die Kirche zu verlassen, denn dann würde ich ja diesen machtgierigen Moralisten, die in bestimmten Bereichen der Kirche das Sagen haben, das Feld überlassen, würde ihnen praktisch signalisieren, sie können so weitermachen wie bisher. Das wäre für mich ein fatales Signal. Ich möchte auch deswegen dabei bleiben, um diesen Leuten zu zeigen, es gibt Widerstand. Ich bleibe, um eine Veränderung herbeizuführen, um mit vielen anderen, wahrscheinlich sogar der Mehrheit der Katholiken, auf eine Veränderung der katholischen Kirche und ihrer Machtstrukturen hinzuarbeiten.
Wie wollen Sie das hinkriegen, etwas zu verändern?
Die Veränderung geschieht bereits. Wenn ich vor 10 Jahren dieses Interview gegeben hätte, wäre ich meinen Job mit Sicherheit sofort am nächsten Tag los gewesen. Es hat sich sicherlich schon manches zum Positiven verändert. Die Gesprächskultur ist seit dem Amtsantritt von Papst Franziskus eine andere geworden. Aber, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, es bleibt nach wie vor sehr viel zu tun, denn die ganz großen Veränderungen, die auch wirklich in das kirchliche Leben eingreifen, wie zum Beispiel eine erneuerte Sexualmoral, die Freistellung des Zölibats, die Zulassung von Frauen zum Weiheamt, das Ende der Diskriminierung queerer Menschen, all diese Dinge lassen weiterhin auf sich warten, wobei sich hin und wieder auch kleine Nischen auftun. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr im Mai in einer konzertierten Aktion deutschlandweit in über 100 Gottesdiensten gleichgeschlechtliche Paare öffentlich gesegnet, obwohl dies kurz vorher von der Glaubenskongregation ausdrücklich verboten worden war. Und wir haben dies tun können. Das heißt, Veränderung geschieht auch dadurch, dass man etwas verändert. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen.
Wolfgang Rothe ist Pfarrvikar. Wir haben mit ihm vor der Sendung gesprochen über das Münchner Missbrauchsgutachten. Ich danke fürs Gespräch.
Sehr gerne. Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Nova.
Viele Corona-Fälle in der deutschen Mannschaft, das macht es jetzt nicht leichter bei der Handball-Europameisterschaft. Und auch ihn hat es erwischt, Timo Kastening, Nationalhandballer.
Fühlt sich irgendwie nach wie vor sehr komisch an, vor allen Dingen, wenn dann heute und übermorgen wieder die Spiele sind, weil du eigentlich ja mit in der Halle stehen würdest, aber nicht dabei sein kannst.
11 Mitglieder aus dem Kader sitzen aktuell isoliert in ihren Zimmern, gucken sich dann die Spiele vom Hotelzimmer aus an. Der Trainerstab musste viele Spieler eben auch nachnominieren, dann aus der Bundesliga, um überhaupt eine Mannschaft auf dem Feld zu haben, die spielen kann. Zum Beispiel heute im 2. Hauptrundenspiel gegen Norwegen. Wir wollen wissen, was macht das eigentlich mit den Spielern? Und dazu habe ich nachgefragt bei Fabian Pelz. Der ist Sportpsychologe an der Sporthochschule Köln und forscht zu Gruppendynamik im Sport. Fabian, was macht das denn mit den Spielern? Also wenn man immer wieder mitbekommt, jetzt hat der nächste Corona und der nächste und der nächste und der nächste.
Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr komplexe Situation und ich glaube, man muss da erstmal zwei Sachen unterscheiden. Zum einen die Auswirkungen, die das auf Spieler als Einzelpersonen hat und zum anderen aber auch die Auswirkungen auf die Mannschaft als Ganzes. Mhm. Wenn wir uns die einzelnen Spieler mal anschauen, ist es natürlich so, dass die vielleicht Sorge haben, jetzt auch infiziert zu werden. Die sind vielleicht nicht ständig und jederzeit mit ihren Gedanken beim Handball, beim Spiel hoffentlich schon, aber halt außerhalb der Platte, wie die Handballer sagen, vielleicht nicht unbedingt. Bei der Mannschaft ist es so, dass natürlich dann auch die komplette Rollenverteilung und auch Führungsstruktur sich ändern kann. Und da ist es dann eine Aufgabe des Trainerteams, das Ganze mitzusteuern. Also immer mitzugucken, dass man ein gutes Gefüge hat, das gerade spielen kann.
Und dadurch, dass es ja eben gar nicht die Möglichkeit gibt, wirklich mit einem festen Team zu arbeiten, ja, weil es eben eigentlich die ganze Zeit wechselt, ist ja auch immer wieder so der Gedanke da so, naja, ist das jetzt wirklich gut für den Teamgeist oder bringt das auch eine gewisse Unruhe mit sich? Oder könnte man auch sagen, naja, diese Corona-Fälle, das sorgt eigentlich sogar dafür, dass dieser Teamgedanke noch viel ausgeprägter ist als sonst?
Ja, ich würde durchaus sagen, dass der Teamgedanke mit Sicherheit stärker ausgeprägt ist als sonst, obwohl eben Unruhe da ist. Es ist gut bekannt aus der Gruppenforschung, dass Bedrohungen, die von außen auf eine Gruppe zukommen, dazu führen, dass eine Gruppe sich noch stärker findet, noch stärker zusammenhält. Und nach dem, was man von den Spielern so hört, ist das auch tatsächlich so. Und auch wie man sie erlebt in der Interaktion miteinander. Also da scheint ein großer Zusammenhalt da zu sein. die Unruhe möglichst dann auszublenden und sich auf das Spiel zu konzentrieren. Das können die Spieler dann auch mit dem Trainerteam gut vorbereiten, vielleicht auch mit der Unterstützung von Sportpsychologen.
Andererseits entsteht dann natürlich auch ein gewisser Druck, ne? Also wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auf das Spiel gegen Spanien zurückgucken, da hat es nicht geklappt mit einem Sieg, kann es eben dann auch die Wirkung haben, dass der Druck da eben auch unter diesen Bedingungen, unter diesen Erschwerten liefern zu müssen, dass er dann einfach zu groß ist? Kann man es damit erklären?
Also ich persönlich würde aus einer Außenperspektive jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass der Druck gerade besonders hoch ist oder noch höher ist als vorher auch. Denn was hat die Mannschaft zu verlieren? Sie hat eigentlich gar nichts zu verlieren. Niemand hat jetzt besonders hohe Erwartungen an die Mannschaft, sondern in meinen Augen könnte die Mannschaft das Ganze kognitiv umstrukturieren. Das heißt, das Positive an der Situation zu sehen. Wir haben jetzt ja eine unfassbare Chance, etwas zu leisten, obwohl keiner was von uns erwartet. Spieler, die vorher nicht gedacht hätten, im Team zu sein, bekommen plötzlich eine Chance, können sich zeigen. Also ich glaube, dass man hier eher das Positive sehen sollte als das Negative.
Vielleicht wissen die das unterbewusst auch schon alles, was du uns jetzt schon erklärt hast und setzen das einfach um.
Vielleicht.
Trotzdem möchte ich gerne auch nochmal auf die psychologische Unterstützung zu sprechen kommen. Der Deutsche Handballbund hat das den Spielern ja angeboten, ne? Also wenn ihr das braucht in dieser speziellen Situation, psychologische Hilfe, dann bekommt ihr die natürlich, sagt einfach Bescheid. Wie schafft man das denn dann ganz praktisch? Also wie kann so eine Unterstützung psychologisch aussehen?
Also wir müssen auch hier unterscheiden zwischen einer psychologischen Einzelbetreuung, wo dann ein Sportpsychologe individuell mit einem Spieler arbeitet, und der Mannschaftsbetreuung, wo dann der Psychologe mit der Mannschaft als Ganzes arbeitet. In der Einzelbetreuung geht es natürlich darum, wirklich genau auf das Anliegen des Sportlers einzugehen. Hat er Angst? Hat er eine starke Nervosität? Braucht er eine Ablenkung? Braucht er Entspannung? Und das kann man herausfinden und man kann gemeinsam Strategien erarbeiten, wie man damit umgehen kann. Mhm. Bei der Mannschaft als Ganzes ist es dann so, dass man überlegen kann, wie könnte vielleicht die Kommunikation verbessert werden. Wenn man sich noch nicht so gut kennt auf dem Spielfeld, weil man den letzten Lehrgang zusammen in dem Format absolviert hat, könnte man überlegen, ja, wer welche Kommunikationsrolle hat. Was können Spieler leisten, die auf der Bank sitzen? Was können vielleicht sogar Spieler leisten, die gerade in Quarantäne sind? Also vor allen Dingen der Umgang mit der Situation als Ganzes, als Mannschaft, Kommunikation, Führung, Rolle, spielt da eine große Rolle. Und das kann man natürlich in der heutigen Zeit vielleicht über Videotelefonie erledigen. Also dass man sich zusammenfindet digital, weil ja der Kontakt abseits des Feldes momentan vermieden werden sollte.
Viele Corona-Fälle bei den deutschen Handballern. Wie beeinflusst das die Mannschaft? Das hat euch Fabian Pelz erklärt. Dankeschön.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Sind Investitionen in Gas- und Atomkraft unter bestimmten Bedingungen nachhaltig? Naja, kommt drauf an, wie man fragt, ne? Die EU-Kommission will die Atomkraft in Europa als nachhaltig einstufen. Von dieser EU-Taxonomie habt ihr bestimmt auch schon gehört in den vergangenen Wochen. Aber dieser Plan ist eben umstritten. Bis heute können die Regierungen den Plänen widersprechen. Laut Bundesumweltministerin Steffi Lemke will sich Deutschland klar gegen die Taxonomie aussprechen, wenn es um Atomkraft geht. Beim Gas ist man da noch nicht ganz so eindeutig. Wir zoomen jetzt mal ran und rüber zu unserem Nachbarn, nach Frankreich nämlich. Atomkraft wird dort ja eher befürwortet. Mehr Infos dazu gibt es jetzt von Christiane Käs, unsere Korrespondentin in Paris. Christiane, in Deutschland protestiert die Klimaschutzbewegung und die Umweltverbände eben gegen diese Taxonomie der EU, die Atom und Gas eben als nachhaltig einstufen soll. Wie ist das in Frankreich?
Also es gibt hier gar keine Proteste. Ich habe nichts gefunden, dass es irgendwo im Land eine Demonstration geben sollte. Ich habe gerade noch mal geguckt, aber es ist wirklich so, dass hier still der See ruht. Aber natürlich gibt es auch hier eine Anti-Atomkraft-Bewegung. Es gibt auch eine Zusammenarbeit mit deutschen Organisationen. Das konnte man gut sehen, als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch im EU-Parlament in Straßburg seine Pläne zur französischen EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt hat. Da haben deutsche und französische Atomkraftgegner in Straßburg protestiert gegen Frankreichs Atompolitik und auch gegen die Taxonomie. Es gab eine symbolische Aktion im Stadtzentrum. Da wurden große Fässer aufgestellt mit dem Symbol für radioaktiven Müll. Daraus kam dann grüne Flüssigkeit, die so wie Gift aussah, und die Aktivistinnen und Aktivisten waren in Schutzanzüge gekleidet. Aber auch das war keine Massendemonstration und heute, wie gesagt, findet hier gar nichts statt.
Aber woran liegt das?
Ja, das liegt daran, dass die Atomkraft in Frankreich von den meisten Menschen doch anders gesehen wird als zum Beispiel in Deutschland, wo ja die Regierung nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima im März 2011 entschieden hat, wir steigen aus der Atomkraft aus. In Frankreich gab es damals auch eine große Verunsicherung und auch die Zustimmung zur Atomkraft, die ist ganz schön nach unten gerauscht damals. Aber der damalige Präsident, das war Nicolas Sarkozy, der hat gesagt, wir bleiben bei der Atomenergie. Er hat vermittelt, die Sicherheit von AKWs in Frankreich, die ist gewährleistet. Und die Argumente waren damals eigentlich die gleichen wie heute, nämlich man brauche Nuklearenergie beim Kampf gegen Treibhausgase. Die heutige Regierung muss ja auch Klimaziele einhalten und sie glaubt, sie kann das am besten mit der Atomkraft. Es kommt als Argument auch immer die Unabhängigkeit bei der Stromproduktion. Da sagen Kritiker, so unabhängig sind wir da gar nicht, denn wir brauchen auch das Uran dazu und das kommt ja auch nicht aus Frankreich, das holen wir aus dem Niger. Und ein weiteres Argument, das gern angeführt wird für die Atomkraft, ist, dass der Strom aus ihr am billigsten sei, vor allem jetzt, wo die Preise für Öl und Gas so stark steigen. Das Argument ist zwar auch umstritten, aber unterm Strich ist es einfach so, dass die Mehrheit der Französinnen und Franzosen laut Umfragen hinter der Atomkraft steht. Man darf auch nicht vergessen, dass das Land ja auch Atomwaffen hat und auch das nährt dieses Image der Unabhängigkeit und der Stärke durch Atomkraft.
Die deutsche Anti-Atomkraftbewegung hat ja eine recht lange Tradition. Ja, also die Grünen sind unter anderem aus ihr entstanden. Und du hast ja gerade auch schon mal gesagt, also es gibt schon vereinzelt eben Proteste Frankreich, Deutschland, die sich da zusammenschließen. Aber gibt es tatsächlich auch so eine ähnliche Bewegung wie bei uns hier in Deutschland, in Frankreich?
Also es gibt diese Anti-Atomkraftbewegung. Es gibt auch ein Netz von Organisationen, die sich einsetzen für den Austritt aus der Atomenergie. Ich habe gerade noch mal auf deren Website geguckt. Dort gibt es eine Charta für den Ausstieg aus der Atomenergie und die ist bisher von gut 62.000 Menschen unterschrieben worden. Das mag jetzt viel sein für so eine Aktion, aber wenn man sich anguckt, in einem Land von 67 Millionen Menschen, dann ist das doch wiederum auch wenig. Frankreichs Grüne sind für den Atomausstieg, aber Yannick Jadot, wenn man sich den anhört, das ist derjenige, der hier für die Präsidentschaftswahl im April für die Grünen antreten wird. Er sieht einen Zeitraum von 20 Jahren für den Atomausstieg vor. Also auch bei ihm ist das nichts, was unmittelbar passieren sollte. Man muss auch bedenken, dass mehr als 70% der Stromproduktion in Frankreich aus der Nuklearenergie kommt. Also das muss erstmal umgeschichtet werden. Der Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon von der linken Partei Unbeugsames Frankreich, der ist auch für den Ausstieg aus der Atomkraft. Aber die restlichen Parteien, da sind alle für die Kernenergie mit den besagten Argumenten.
Präsidentschaftswahl in diesem Jahr, du sprichst das gerade schon an. Wie wichtig ist es denn für Macron, dass diese Taxonomie eben auch in dieser Form dann durchkommt?
Dass die Taxonomie in dieser Form, wie du sagst, durchgekommen ist, das ist absolut ein Sieg für Frankreichs Regierung. Denn aus ihrer Perspektive wäre es katastrophal gewesen, wenn die Atomenergie von Brüssel nicht als nachhaltig eingestuft worden wäre. Macron hat schon Ende letzten Jahres große Investitionen in die Atomenergie verkündet. Er will zum ersten Mal seit Jahrzehnten neue Nuklearreaktoren in Frankreich bauen. Die AKWs in Frankreich, die sind stark veraltet, müssen auch überholt werden, damit sie überhaupt länger laufen dürfen, als das vorgesehen war. Und Macron sieht hier auch ein großes wirtschaftliches Potenzial. Zum einen, weil in dieser Nuklearbranche mehr als 200.000 Arbeitsplätze angesiedelt sind. Und Macron will auch investieren in neuere, kleinere Reaktoren, die dann exportiert werden sollen. Also du hörst schon, er setzt ganz und gar weiter auf Atomkraft, auch wenn daneben die erneuerbaren Energien ausgebaut werden sollen. Aber Atomkraft soll weiterhin eine starke Rolle in Frankreich spielen. Und wenn Brüssel das jetzt nicht als nachhaltig eingestuft hätte, dann hätte kaum mehr jemand darin investieren wollen. Ein Wirtschaftsjournalist hier hat gesagt, die Atomenergie in Europa wäre dann tot gewesen.
Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Käs, danke dir für die Infos.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ja, meine aktuelle Nasentemperatur, im Moment geht's. Aber frag mich mal heute Abend, also ich glaube spätestens ab 21 Uhr erreicht meine Nase dann wieder Temperaturen bis zu minus 5 Grad. Es ist wirklich fürchterlich. Kalte Nasen in Kombination mit kalten Füßen und kalten Händen, der absolute Horror. Und ich bin mir sicher, dass euch das bekannt vorkommt, außer ihr habt irgendwie einen integrierten Heizofen irgendwo in euch drin. Was ist denn da los mit unserer Eisblocknase? Darüber habe ich gesprochen mit Marlene Heckel, die ist Ärztin und Wissenschaftsjournalistin. Marlene, warum ist die Nase so oft kalt?
Ja, also das hat eigentlich einen ganz einfachen Grund. Das ist besonders dann kalt, wenn es auch draußen kalt ist. Denn der Körper möchte eigentlich verhindern, dass auch unsere Körperkerntemperatur absinkt. Das kann nämlich eigentlich sehr gefährlich sein. Und deswegen wird bei Kälte sozusagen das Blut von den äußersten Körperstellen abgezogen und in die Körpermitte verlagert, weil da sitzen die lebenswichtigen Organe, das Herz, die Niere, die Leber und so weiter. Und dazu stellen sich dann unsere Blutgefäße eng in den sogenannten Extremitäten, wie der Mediziner sagt. Also dazu gehören Hände, Füße und eben auch die Nasenspitze. Und mit anderen Worten, da kommt dann nicht mehr so viel Blut hin und dadurch wird uns kalt.
Das ist schade. Ich meine, du hast es ja gerade super erklärt. Der Körper denkt sich ja was dabei. Aber ich meine, warum passiert das zum Beispiel bei mir ausgerechnet ganz oft abends? Weil der Körper dann insgesamt einfach ein bisschen runterfährt oder was ist das?
Also es gibt auch noch weitere Gründe, nicht nur wenn es jetzt draußen kalt ist, sondern man kann zum Beispiel durch Stress kann sowas verursacht werden. Da frieren wir auch häufig, ohne dass uns kalt ist, weil Stresshormone ausgeschüttet werden. Das ist dann häufig auch nach so einem langen, anstrengenden Tag oder auch Schlafmangel zum Beispiel. Führt zum Beispiel auch dazu, dass der Körper seine Temperatur einfach nicht mehr richtig regulieren kann. Und besonders bei Frauen auch häufig anzutreffen ist auch niedriger Blutdruck. Und es ist besonders abends, wenn man dann nach so einem geschafften langen Tag nach Hause kommt, dann werden auch einfach die Hände, die Füße und die Nase weniger durchblutet.
Du hast gerade schon mal die Frauen angesprochen. Ist das tatsächlich auch was, was frauenspezifischer ist? Also dieses Ding kalte Nase, kalte Hände, kalte Füße?
Also es ist tatsächlich so, dass Frauen häufiger davon betroffen sind. Es liegt daran, dass die einfach weniger Muskeln haben, die ja auch Wärme produzieren und eine dünnere Haut auch als Männer. Und Frauen, habe ich auch vorher schon ein bisschen angedeutet, die haben häufig auch einen niedrigeren Blutdruck und haben häufig auch hormonelle Schwankungen, die auch Verursacher für kalte Füße und kalte Nasen sein können. Aber es ist natürlich jetzt kein alleiniges Frauenproblem, auch Männer können mal frieren.
Ja, ich weiß das hier. Der Andi bei uns aus der Technik hat auch schon gesagt, er hat immer, was hattest du, Andi, ganz kalte Füße war das, ne? Genau, ja, abends, zum Feierabend, siehst du mal. Ja gut, also was machen wir denn jetzt am besten dagegen? Ich kann ja jetzt auch nicht irgendwie abends bei mir in der Bude immer noch eine halbe Stunde Dauerlauf machen im Wohnzimmer, damit die Nase wieder warm wird. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich mir so eine Mini-Heizdecke extra vielleicht mal für die Nase anfertigen lasse, aber ich glaube, da komme ich auch nicht weiter.
Im Prinzip hilft alles, was die Durchblutung verbessert. Also das heißt Sport, haben Sie ja schon ein bisschen angesprochen, alles, was die Durchblutung von Muskeln und Haut verbessert, das hilft einem, dass einem warm wird. Aber was noch so ein Tipp ist, sind Wechselduschen. Also wenn man abwechselnd warm und kalt duscht, das regt nämlich auch die Durchblutung an, bringt den Kreislauf in Schwung. Und generell sollte man natürlich darauf achten, dass man genügend schläft und Stress vermeidet. Also so das Übliche.
Das Übliche und eben auch genau das, was manchmal eben so ein bisschen schwierig wird. Trotzdem, Marlene, danke, dass du uns das erklärt hast, das Phänomen mit der kalten Nase, den kalten Füßen und den kalten Händen. Danke dir.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.